Halten Sie mal den Arm vors Gesicht und wer sich dann selber eine Backpfeife gegeben hat, der war dann qualifiziert für eine bald durchzuführende Operation.
Warum gibt es denn jetzt zwei verschiedene Beatmungsschulen, Modi? Welcher ist denn jetzt besser? Welchen soll man jetzt verwenden?
Das ist in manchen Teilen so ein bisschen Religion, muss man ehrlicherweise sagen.
In der ersten Stunde sollte die antiinfektive Therapie begonnen werden. Die beginnt in der Regel blind, sprich empirisch, kalkulieren.
Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild, ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und heute habe ich gesprochen mit Andrea Sauer, einer Oberärztin unserer Klinik für den Bereich Intensivmedizin. Und unser Thema waren Gerinnung und Massentransfusion, wobei wir uns Gerinnungsdiagnostik angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, welche Präparate kann man dem Patienten geben, was spricht für das eine gegen das andere. Wir haben so ein bisschen die Pitfalls der Gerinnungsdiagnostik angeschaut. Was macht man, wenn ein Patient eigentlich beides braucht, Antikoagulation und Gerinnungsoptimierung? Was sind vielleicht neue Entwicklungen in der Gerinnungsphysiologie? Welche Medikamente kann man antagonisieren, welche nicht? Und ja, ich glaube, wir haben einen relativ umfassenden Ritt durch Diagnostik der Gerinnungsstörung, Therapie der Gerinnungsstörung und auch der Massentransfusion gemacht. Und an der Stelle möchte ich der Andrea nochmal für ihre Zeit danken und viel Spaß beim Zuhören. Als kleine Einstiegsfrage, was ist bedeutsam für Gerinnung? Was ist relevant? Was schaust du dir bei unserem Patienten an, wenn du auf die Gerinnung guckst?
Ja, also prinzipiell gucke ich natürlich erstmal, wie sind die Thrombozytenzahlen, wie ist die PTT, wie ist der Quick? Das ist ja eigentlich so unser Standard, den wir jeden Tag auch auf der Intensivstation bestimmen. Und dann schaue ich natürlich, was sonst noch relevant ist, also wie ist das Calcium als wichtiger Faktor, Faktor 4, ist ja ein Kofaktor zum einen für die Aktivierung von CNA, Thrombin und Fibrinogen, dass der normwertig ist. Zum anderen, wie ist die Temperatur von dem Patienten, denn die Gerinnungsfaktoren arbeiten eben am besten bei ungefähr 37 Grad, also der Patient sollte nicht sehr kalt sein, also normotherm letztendlich. Ja,
das,
genau. Das sind
das heißt, so. Wir machen im Prinzip einfach ein ganz normales Gerinnungslabor. Wann ist für dich so der Patient so krank oder blutet so stark? Kannst du da irgendwie ein Gefühl angeben, dass du sagen möchtest, bei dem möchte ich aber jetzt Einzelfaktoren haben?
Ja, klar. Ich meine, nehmen wir jetzt mal den, das ist ja vielleicht so ein ganz guter Klassiker, der kardiochirurgische Patient, der jetzt kommt und da wurde schon in der OP gesagt, das war feucht. So als, der hat einiges gebraucht, wir haben dem schon das und das gegeben, dann würde ich automatisch eine große Gerinnung machen. Oder wenn ich sehe, der hat jetzt HB verloren und wenn das jetzt nur in den letzten 2 Stunden 2 Punkte waren, dann würde ich das auch sofort machen. Also jegliche Abweichung letztendlich, die jetzt klinisch gerade passiert und vor allen Dingen dann anhand von einem HB-Wert, wenn ich jetzt einen Patienten auf der Intensiv habe.
Wenn wir uns dann nochmal ganz grob in das, was wir eigentlich erreichen wollen, kurz reindenken. Was wir am Ende wollen, ist ja, dass das Blut gerinnt, aber in einem adäquaten Maße. Also wir wollen ja nicht, dass wir Gefäßverschlüsse haben, die für den Patienten schlimm sind. Wir wollen nicht, dass der Patient blutet, also sagen wir mal, Blut aus den Gefäßen tritt. Was wollen wir am Ende eigentlich haben und wie monitoren wir das?
Ja, wir wollen letztendlich ja immer eine Balance haben. Also wir haben in der Gerinnung ja immer ein Zusammenspiel zum einen von einer prokoagulativen Seite und von einer fibrinolytischen Seite. Und wir wollen nicht, das Ziel ist natürlich immer, eine Blutung zu vermeiden und letztendlich eine Thrombose auch zu vermeiden.
Und was schaust du dir da an?
Quick, PTT schaue ich mir an, Thrombozyten, wie sind die? Ich schaue auf die Einzelfaktoren, das heißt die 1972, also Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, Faktor 5, das, was wir so bestimmen, Faktor 13 ganz explizit, weil der ist ja letztendlich der Faktor, der den Klott dann am Ende stabilisiert, also die Fibrinmonomere zu Polymeren verzweigt. Dedimere schaue ich mir an, wenn es jetzt um Fibrinolyse geht und wenn wir da vielleicht eine Hyperfibrinolyse dann haben. Genau.
Und was wären die Patienten, wo du Angst hast, dass das Ganze in zu hohen Umsatz geht? Also normalerweise ist es ja bei uns relativ einfach. Wir haben entweder Patienten, die halt nicht bluten, wo wir Angst haben, dass die, weil sie halt liegen und immobil sind, thromboembolische Komplikationen bekommen. Oder wir haben halt das andere, Patient ist operiert und blutet und dann wollen wir halt möglichst nicht antikoagulieren, wenn es sich vermeiden lässt, und die Blutung stillen, indem wir die Gerinnung optimieren. Was sind die Patienten, wo du sagst, da habe ich jetzt aber Angst, dass wir in einen zu hohen Durchsatz kommen, dass der Patient zu viel verbraucht und wir aus der Balance geraten und vielleicht mit einem von beiden nicht mehr klarkommen?
Ja, ich glaube, so ein Klassiker ist jetzt auch wieder, oder generell, nicht nur in der Herzchirurgie, sondern generell, ich meine, wir haben immer wieder Patienten, die haben mechanische Klappen zum Beispiel, oder die sind antikoaguliert, höher antikoaguliert bei einem Vorhofflimmern, oder Gefäßpatienten, die Stents haben. Da würde ich dann schon schauen, wenn die akut bluten, dass das möglichst schnell stabilisiert wird und dass man dann auch relativ aggressiv wieder mit der Antikoagulation beginnt, weil die eben ein hohes Risiko haben, dass die Klappe zuthrombosiert oder das Stent zugeht.
Und wie läuft dann die Antikoagulation bei uns auf der Intensivstation? Was wird in der Regel genommen?
Wir nehmen standardmäßig hochmolekulare Heparine, also Heparin IV, oder bei HIT nehmen wir Agatroban.
Und warum? Also warum können wir nicht einfach Clexane spritzen, wie auch auf der Normalstation?
Ja, das liegt an der Halbwertszeit. Zum einen Clexane schlechter steuerbar ist dadurch. Heparin ist in der Regel, wenn man es abstellt, nach 3 bis 4 Stunden, dann ist der Effekt schon wieder weg. Beim Agatroban sogar nach 2 Stunden. Und ist natürlich auch von dem Nebenwirkungsprofil die niedermolekularen Heparine, wie jetzt standardmäßig dann eben Enoxaparin, akkumulieren zum Beispiel bei Niereninsuffizienzen und die Steuerbarkeit ist deutlich schlechter als jetzt beim Heparin oder beim Agatroban.
Wie gehst du damit um, wenn Patienten, sagen wir jetzt mal ein Traumapatient, kommt blutend und der hat ein NOAC zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal Rivaroxaban in der Hausmedikation. Wie würdest du den Patienten einstellen, vielleicht im Vergleich zum jungen, gesunden 18-Jährigen, der den Motorradunfall hatte?
Blutet der akut?
Ja.
Der blutet akut. Genau. Also wenn er jetzt nicht akut bluten würde und er kommt, dann würde ich auch erstmal abwarten, denn die haben ja in der Regel eine Halbwertszeit so von knapp 10 Stunden. Das eine mehr, das andere weniger, aber das kann man sich grob merken. Bei Nieren, Funktionsstörungen, verlängert sich das deutlich, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wenn die jetzt akut bluten, dann haben wir ja seit 2019 das Antidot Dexanet Alpha. Das gilt aber nur für Rivaroxaban und Apixaban. Fürs Doxaban ist das ein Off-Label-Use. Das ist natürlich nicht überall verfügbar. Und wenn man das eben nicht hat, kann man eben, wenn der Patient das gerade erst genommen hat, also in den ersten 2 Stunden, kann man eben noch Aktivkohle geben, dass das eben bindet. Ansonsten PPSB, 25 bis 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Und Tranexamsäure kann man dazugeben, um das Ganze noch so ein bisschen zu stabilisieren.
Ich glaube, wir sollten einmal kurz erklären, da müssen wir gleich sowieso einmal chronologisch durch, was denn der Medikamentenkoffer so bereithält. Was ist PPSB und was versprechen wir uns von Tranexamsäure?
Ja, PPSB, letztendlich PPSB steht für die Gerinnungsfaktoren 1972. Das sind unaktivierte Faktoren. Da ist immer Heparin drin, muss man eben dran denken. Damit kann man das letztendlich versuchen zu antagonisieren. Mit der Tranexamsäure bremst man letztendlich nur den Fibrinabbau. Also es ist nicht so, dass man jetzt das eine oder das andere geben kann. Also vorwiegend eben PPSB, wenn man keinen Andexanet Alpha hat. Und das haben ja die wenigsten Zentren, das sind ja in der Regel nur an den Maximalversorgern verfügbar. Und die Tranexamsäure nur unterstützend.
Also von der erhoffen wir uns eine höhere Klotzstabilität, wenn
genau.
Das denn da ist.
Ja.
Genau. Okay. Vielleicht ganz kurz, dass wir einmal, ich fand das als Student immer sehr verwirrend. Also wir haben auf der einen Seite, der Patient sagt ja immer, ich nehme Blutverdünner. Da versteht er aber viele Sachen drunter. Mhm. Da versteht er drunter Heparin, da versteht er drunter eine neue orale Antikoagulation oder eine direkte orale Antikoagulation, wie man jetzt sagt. Und da versteht er aber vielleicht auch Thrombozytenaggregationshemmer drunter. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz darstellen, was denn die Unterschiede sind und vielleicht dazu auch nochmal das Makomar, was ja immer weniger wird, aber so grob, was wir wann geben können, wenn der Patient unter einer dieser Therapien blutet.
Also wenn man jetzt mal ganz klassisch anfängt mit niedermolekularen Heparinen versus hochmolekulare, also die niedermolekularen, klar zur Thrombose, Prophylaxe oder wenn jemand im Zustand nach Lungenarterienembolie gewesen ist. Aber was natürlich viel häufiger ist, sind jetzt mittlerweile diese neuen oralen Antikoagulantien, weil sie halt oral verfügbar sind. Sie brauchen keine Kontrolle im Gegensatz zum Makomar, wo wir regelmäßig INR bestimmen müssen und die ja jetzt einfach sehr praktisch sind, wenn man Vorflimmern hat oder eine Thromboseprophylaxe machen will, wo die eingesetzt werden. Genau, das sind letztendlich diese drei Gruppen.
Und
die jetzt so standardmäßig auf dem Markt sind, würde ich sagen.
Die Thrombozytenaggregationshemmer?
Ah ja, Entschuldigung, dazu? Ja, klar. Klar, wenn jemand eine KHK hat, der hat Stents bekommen und der braucht eine doppelte Plättchenhemmung, dann eben Aspirin, klar. Und dann Clopidogrel, Prasugrel, Tegernsee, und das sind ja so die standardmäßigen Sachen.
Also vielleicht als zu tief hängende Eselsbrücke. Mhm. Wenn jemand was am arteriellen System hat, ist er wahrscheinlich eher Plättchen gehemmt. Und wenn jemand mal eine Thrombose hatte, ja, ist er wahrscheinlich eher antikoaguliert. So konnte ich mir das immer ganz
ja,
gut
auf jeden
merken.
Fall.
Und was würdest du jetzt machen, wenn du jemand hast, der ist Doppelplättchen gehemmt und der verblutet jetzt? Also hat eine wirklich lebensbedrohliche Blutung. Was kannst du denn machen? Mhm.
Schwierig, muss man ehrlich sagen. Also bei NOACs finde ich es deutlich leichter, wenn man jetzt jemanden mit Aspirin hat. Kann man zum Beispiel noch Minirin geben. Und für die, für Clopidogrel etc., da wird es schon schwierig, weil man kann Thrombozytenpräparate geben, auch beim Aspirin natürlich. Denn die haben ja, letztendlich decken die ja 7 bis 10 Tage ab, also die Halbwertszeit letztendlich, die Lebenszeit von Thrombozyten. Aber auch diese Thrombozytenpräparate, die man letztendlich gibt, können weiterhin durch das Clopidogrel gehemmt werden.
Das heißt, vielleicht kannst du einmal kurz den Gedanken hinter Minirin erklären. Ganz grob, wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Minirin wirkt über letztendlich ja auch beim Faktor 8. Es kommt zur Freisetzung von Faktor 8 und von Willebrand-Faktor und dadurch kann man kurzfristig eine Thrombozytenfunktion verbessern.
Ja. Okay, das heißt, wir haben im Prinzip schlechtere Optionen als auf der anderen Seite, wo wir halt zum Beispiel bei Makomar, die Vitamin-K-abhängigen Faktoren sind halt nicht gebildet worden, dann geben wir sie halt und dann wird die Blutgerinnung schon hoffentlich besser werden. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Protamin. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Und für die Thrombozytenaggregationshemmung ist es schwieriger. Klar, man kann die Thrombozyten neu zuführen, aber wie du schon gesagt hast, wir gehen das Risiko ein, dass auch die dann nicht richtig funktionieren. Okay. Und dieses Minirin ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine speziellere Rescue-Therapie. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht überall, oder?
Nee, das ist auch nicht überall verfügbar. Und ob das wirklich was bringt, ist halt auch fragwürdig. Aber es wird letztendlich immer empfohlen, wenn Thrombozytenaggregationshemmer gegeben werden, wird es eigentlich in allen Leitlinien empfohlen, dass man es dann probieren kann.
Okay, dann vielleicht noch einmal kurz zum Protamin. Wo siehst du die Stellung von Protamin in diesem ganzen Anti-Antikoagulationsspiel, sagen wir mal?
Protamin bei den hochmolekularen Heparinen, also wenn ich wirklich jemanden im OP antikoaguliert habe, hochdosiert, also sprich gefäßchirurgische OPs, herzchirurgische OPs, dass ich dann eben nach der Antikoagulation eine Aufhebung dessen produziere, seltenst ja eigentlich, wenn wir Clexane etc. geben. Also habe ich es ehrlich gesagt noch nie gegeben oder geben müssen, sagen wir mal so. Ne?
Ich glaube, dann wirkt es auch gar nicht so gut.
Es wirkt nicht so gut. Es sind nur 60%, die letztendlich oder auch weniger. Das weiß man nicht so ganz genau bei den Niedermolekularen. Klar, bei den Hochmolekularen bis zu 100% können antikoaguliert also aufgehoben werden.
Antagonisiert.
Ja,
es ist vier Begriffe.
Ja.
Also anti, anta, ja. Okay, wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal ein bisschen von der bettseitigen Seite aus anschauen. Wir haben einen Patient, der hat ein irgendwie geartetes Gerinnungsproblem. Wir wissen aber jetzt noch nicht was. Also
wie nähern wir uns dem Ganzen? Denn wenn wir sagen, wir haben ein Blutungsproblem, wir haben jetzt unsere große Gerinnung abgefeuert, wir haben vielleicht sogar eine funktionelle Thrombozytendiagnostik gemacht. Was sind die Dinge, wo du zuerst drauf guckst, um dann vielleicht auch die richtige Stellschraube zu finden, wo man dran drehen kann? Also ich meine, gut, wenn er jetzt 20.000 Thrombus hat, dann wird es das wahrscheinlich sein. aber wenn es jetzt ein bisschen spezieller wird, also wenn du sagst, ich vermute, der hat noch eine Restheparinwirkung, wie würdest du das in der Gerinnungsdiagnostik sehen?
Ja, Anti-CNA-Spiegel würde ich bestimmen, zum Beispiel dann, wenn ich vermute, dass da noch eine Restwirkung ist, gerade so, wenn jetzt eben im OP bei einer gefäßchirurgischen OP oder bei einer herzchirurgischen OP Heparin gegeben worden ist, bestimme ich das immer mit. Thrombozyten hast du schon angesprochen. Ansonsten, klar, große Gerinnung mit Einzelfaktoren. Dann ist eben die Frage immer, gebe ich jetzt, wenn ich eine Verminderung habe, also vor allen Dingen Fibrinogen, da, klar, da kann ich Fibrinogen sofort ersetzen. Ansonsten die Frage, was ist denn bei den Einzelfaktoren vermindert? Habe ich da wirklich nur 1972? Also die Frage, gebe ich jetzt PPSB oder gebe ich FFP? Ja. Ich bin eigentlich immer, wenn es vor allen Dingen ganz schnell gehen soll, bin ich sehr für PPSB, weil es einfach schnell verfügbar ist. Es macht keine großen Nebenwirkungen im Gegensatz zu FFP. Ich brauche nicht viel Volumen, denn mein Patient, der wird ja wahrscheinlich, wenn er blutet, ist er ja einfach gefährdet, dass er eine hohe Plusbilanz dann hat und das Nebenwirkungsprofil ist eben weniger. Aber ein Punkt ist natürlich, wenn es jetzt nicht 1972 ist, sondern es ist eben auch der Faktor 5, dann kann ich den ja nicht damit ersetzen und dann muss ich ja PPSB geben. Aber in der Regel mache ich so ein bisschen so einen Mix. Entschuldigung, FFPs, ja. Genau, in der Regel mache ich einen Mix. Also ich fange erstmal mit, wenn es die Gerinnung erlaubt und ich habe 1972 eben vermindert, die Vitamin-K-Abhängigen, gebe ich erstmal PPSB. Und wenn ich dann sehe, okay, der Faktor 5 ist aber auch niedrig, dann würde ich das noch dann eben mit FFP kombinieren.
Da müssen wir vielleicht noch einmal für die Leute, die die Medikamente oder die Präparate noch nie in der Hand haben, noch einmal kurz darstellen. Also das PPSB ist im Prinzip ein, ich glaube, es lyophilisiert oder so ein Pulver. Ich denke immer, dass es lyophilisiert ist. Also man löst das auf, das ist ein Medikament, was im Prinzip im Schrank steht. Ja. Und das greifen wir halt nur aus dem Schrank oder aus dem Kühlschrank und können es dem Patienten halt bereitstellen. Das FFP hingegen ist halt ein Blutspendepräparat, was Fresh Frozen Plasma, also gefrorenes Plasma, was wir erst noch auftauen müssen. Das heißt, von der Indikationsstellung bis zum Patienten, was würdest du schätzen, bis es drin ist, 40 Minuten?
Ach, teilweise mehr. Also es dauert, also wir hier am Maximalversorger, halbe Stunde ist das ja spätestens da, bis es aufgetaut ist. Also ich würde eher sagen, eine Stunde ist das schon, die man da im schlimmsten Fall braucht, ne? Ja.
Dann sehe ich das zu rosarot. Das kann gut sein. Okay, aber das ist ja schon ein sehr spannendes Spannungsfeld, wo es ja auch nicht so richtig wo man nicht so richtig sagen kann, das ist jetzt das eine oder das ist immer überlegen und das ist unterlegen. Die Überschneidungen sind ja schon groß zwischen PPSB und FFP. Der eine Unterschied, hast du schon angesprochen, ist der Volumeneffekt. Bei dem Patienten, der so massiv blutet, wollen wir doch aber auch einen Volumeneffekt, oder?
Klar, wenn der jetzt, natürlich, wenn der aber jetzt schon vielleicht die letzten Tage, weil er ein Intensivpatient ist, vielleicht schon irgendwie aussieht wie ein Michelin-Männchen und schon 10 Liter plus gemacht hat, dann würde ich sehr versuchen, eher zu unterbinden. Aber ja, natürlich, der Patient, wenn er aktiv blutet, ist hypovoläm und dann ist das sicherlich gut für den Patienten. Aber die eine Stunde, wenn jemand aktiv blutet, ist für mich dann immer der erste Schritt, eher dann doch PPSB zu geben.
Okay, das heißt, eine der Dinge, die wir uns angucken, ist zum einen, was wollen wir ersetzen, wie ist der Volumenstatus und wie schnell kriegen wir es? Das ist, glaube ich, so
Die Quintessenz,
ne? Also das eine ist halt schneller da, ersetzt aber weniger und füllt den Patienten nicht so auf mit den Vor- und Nachteilen, die das halt eben hat.
Muss man vielleicht nochmal sagen, und ich glaube, das vergessen auch immer so die Chirurgen, die jungen Assistenten vergessen das auch, denn FFP, muss man sagen, 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht hebt den Quick gerade mal um 1%. Das heißt, wenn ich 4 FFPs gebe, bei einem 80-Kilo-Patienten und ein FFP hat in der Regel 250 Milliliter, also es ist ein Liter Volumen, dem ich dem gebe. Das ist aber, das ist extremst wenig, wenn ich wirklich nur einen Quick von 40 habe, ne? Das heißt, man muss unheimlich viel, das sind dann teilweise auch 2 Liter Volumen, die man geben muss, um wirklich den Quick wieder anzuheben, ne, in Richtung unserem Ziel von 65 zu kommen. Ne.
Ja, wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass…
Und das dauert halt auch. Ne? Das dauert und man darf auch nicht vergessen, dass diese FFPs natürlich nicht genormt sind. Man weiß nicht so richtig, was man bekommt, ne, wie viel ist drin. Das hat man bei dem PPSB natürlich etwas mehr, obwohl das auch nicht alles immer so genau stimmt. Aber nach 20 Minuten hat man schon massiven Abfall von der Aktivität der Gerinnungsfaktoren.
Beim FFP?
Beim FFP, genau. Beim FFP. Beim PPSB, das hält lange. Also der erste Faktor, der abfällt, das ist so der Faktor 7, der hält so 6 Stunden und der Rest so nach 6 bis 12 Stunden hält das von der Aktivität her. Aber die, also deswegen sage ich auch immer, wenn ihr jetzt da FFPs habt, natürlich könnt ihr die irgendwie 4 Stunden lang noch geben nach dem Auftauen, bis zu 6 Stunden. Aber ob der Patient davon Benefit hat am Ende des Tages, wenn, dann muss man sie wirklich frisch geben. Und ja.
Hat er vielleicht nur einen Volumen-Benefit, aber wahrscheinlich keinen Gerinnungs-Benefit mehr. Ich glaube, das Spannungsfeld haben wir gut abgegrast. Bei den meisten Patienten, die wirklich akut bluten, ist es wahrscheinlich die Kombination aus dem PBSB und dem FFP. Vielleicht noch einmal auf die funktionelle Diagnostik. Mhm. Da tut sich ja viel. Wir haben das jetzt auch an verschiedenen Stellen verfügbar. Bei uns heißt es Rotem. Ich glaube, da gibt es 1000 Namen für, je nachdem, welchen Anbieter man da hat. Was bringt uns eine funktionelle Diagnostik, die ja am Ende verschiedene Zeiten darstellt und mit Klotzstabilität arbeitet? Vielleicht kannst du da einmal kurz erklären, was unterscheidet die von unserer klassischen Gerinnungsdiagnostik und wo bringt uns die Benefits?
Also es ist natürlich das Rotem, das gibt es ja jetzt über 10 Jahre sicherlich, schnell verfügbar. Man hat letztendlich eine Diagnose innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Das heißt, letztendlich hat man eine kleine Küvette, da ist Blut drin, da ist ein Stempel drin und der rotiert und daran klottet das Blut letztendlich und man kann dann verschiedene Systeme daran abarbeiten. Also man kriegt eine Visualisierung dann von der Klottbildung, letztendlich vom Anfang, wie sich der Klott aufbaut, bis hin zur Fibrinolyse und man hat verschiedene Zeiten, wie die Clotting Time, wie sich der Klott dann eben auflöst und anhand dieser Zeiten kann man letztendlich sagen, ist das ein stabiler Klott oder wo kann man jetzt dran arbeiten, was muss man für Präparate geben. Man kann das dann eben noch ein bisschen stimulieren und dann kann man Aussagen machen über für den Kenner jetzt nochmal Fibtem, Abtem, also verschiedene Dinge, die man da eben hinzugeben kann, um das intrinsische System zu überprüfen, ob man Fibrinogen geben kann. Ne? Und das ist natürlich ein Produkt, was schnell verfügbar ist. Das hat man natürlich mit der Gerinnung, die man jetzt übers Labor bestellt, nicht. Denn auch bei uns, auch wenn wir das auf maximal eine Schnelligkeit stellen, dauert sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man alle Faktoren hat. Ne? Und es ist natürlich ein bettseitiges Verfahren, was im OP tagtäglich zum Einsatz kommt. Wir haben es leider hier bei uns nicht auf der Intensiv. Aber ich kenne das aus meinem vorherigen Haus und es ist schon einfach eine tolle Sache, wenn man das dann anhand dessen dann optimieren kann.
Ja, also wir müssen es auch, wir haben es in der Herzchirurgie, ne, aber auf der Intensiv müssen wir es halt auch ins Labor schicken, kriegen da letztendlich aber dann auch die Werte. Wir wollen mal ein bisschen praktischer werden. Wenn wir jetzt den blutenden Patienten haben, gibt ja so ein paar Sachen, die sollten ganz am Anfang laufen. Bei uns immer, oder ich glaube überall eigentlich, Bedside-Test und Kreuzblut. Vielleicht kannst du einmal erklären, warum ist das ganz wichtig, dass das ganz am Anfang läuft, noch bevor wir irgendwas mit dem jetzt frisch aufgenommenen Patienten machen im Sinne einer Transfusion.
Ja, ein Kreuzblut muss man ja letztendlich immer haben. Das heißt, wenn der Patient reinkommt, kommt er ins Notfallzentrum, kommt er zu uns auf die Intensiv, ist das das Erste, was wir letztendlich abnehmen, wenn wir davon ausgehen, dass der, also auf der Intensiv sowieso, wenn wir davon ausgehen, dass er bluten könnte, nehmen wir Kreuzblut ab. Die Kreuzprobe hält 72 Stunden und solange ist das eben auch an die ECAS, die man dann AB0 kompatibel bekommt, angepasst. Es sei denn, der Patient kommt und ist so instabil und blutet akut, dass man eben auf diese Kreuzprobe verzichtet und Notfall-EKs bestellt. Was sind Notfall-EKs? Das sind null-negative EKs. Das heißt, das ist ja der Universal-Donor null-negativ und das kann man letztendlich jedem Patienten geben. Es wird danach aber trotzdem gekreuzt, sodass, wenn es da Reaktionen eben gegeben haben könnte, dass man darauf eben adäquat reagieren kann.
Das heißt, die Kreuzprobe ist im Prinzip das Blut, was wir an die Blutbank geben, mit denen, die die Kompatibilität der bereitgestellten EKs überprüfen. Und der Bedside-Test, den machen wir auch im Prinzip jedes Mal, auch wenn wir notfallmäßig transfundieren, ist das ja verpflichtend, dass wir sagen, wir machen vorher einen Bedside-Test. Warum brauchen wir den, auch wenn wir sagen, ist ja jetzt egal, was da rauskommt, der Patient kriegt jetzt null negativ?
Ja, wir brauchen letztendlich eine Ausgangsblutgruppe, um wirklich zu wissen, was hat der Patient denn? Wenn wir den jetzt natürlich dann 10 EKs geben und dann im Verlauf der quasi vielleicht auch ein Schichtwechsel stattfindet und dann nochmal, jeder sollte ja seinen eigenen Bedside-Test machen. Und wenn man dann den Bedside-Test macht, dann wird man ja wahrscheinlich eben nur das transfundierte Blut vorfinden und dementsprechend dann auch den Null-Negativen oder den Null, das Ergebnis Null im Bedside-Test haben, okay. Auch wenn der vielleicht A-positiv ist.
Super. Dann wollen wir noch ein kurzes Fallbeispiel machen. Wir haben jetzt schon viel über Herzchirurgie gesprochen. Das scheint ja irgendwie gerinnungsmäßig uns viel zu beschäftigen.
Definitiv.
Wir haben jetzt bei uns auf der Intensivstation einen Patienten, der ist herzchirurgisch notfallmäßig operiert worden. Der hatte vorher zu Hause einen Hebungsinfarkt gehabt, ist vom Notarzt in ein anderes Krankenhaus zugeführt worden. Die haben in der Koronarangiographie 4 Stents gesetzt und hatten aber danach den Eindruck, dass der Patient nicht adäquat revaskularisiert ist. Der hat sich auch nicht adäquat stabilisiert. Der Patient ist immer noch instabil, ist dann bei uns zur Versorgung, zur Bypassversorgung zugeführt worden, ist aber ja leider dann schon antikoaguliert, gegebenenfalls sogar Plättchen gehemmt. Wenn er halt die Stents bekommen hat, jetzt ist der Patient operiert, es geht ihm auch ein bisschen besser. Jetzt kommst du dazu, du hast Oberarztdienst und der Patient ist vor einer Stunde auf die Intensivstation gekommen und jetzt sind da in den Drainagekästen, die wir haben, in der ersten Stunde 600 Milliliter rausgelaufen. Was ist für dich so der Cut-off? Was hast du in der ersten Stunde?
Wir sagen 500. Bis zu 500, aber da würde ich auch schon immer wieder mal gucken und auf jeden Fall sagen, na, dann nehmen wir mal eine große Gerinnung ab. Operateur würde ich natürlich informieren, aber 600 ist definitiv zu viel und da würde ich schon agieren. Mich interessiert vor allen Dingen noch, die haben eben 4 Stents gesetzt, haben die den Doppelplättchen antikoaguliert sofort? Mhm. Ah, okay.
Ja, ganz gemein, ne? Mhm. Aber ist ja leider nicht so selten. Also
nö, ist ja Klassiker, ne?
Genau.
Ja.
Was wäre jetzt für dich das Erste, was du von dem Patienten haben willst? Welche Diagnostik möchtest du machen?
Große Gerinnung inklusive Thrombozyten, Fibrinogen, Einzelfaktoren, Anti-10A. Genau, der ist ja aus dem OP gekommen, war da mit Heparin ja wahrscheinlich auch an der HLM antikoaguliert. Ne?
Das heißt, Wir kriegen die ACT aus dem
auch das, genau. ACT bekommen wir aus dem OP genannt. Aber es ist doch erstaunlich, wie oft wir noch eine Restwirkung haben und der Anti-10A verlängert ist, obwohl die eigentlich 1:1 wieder antagonisiert worden sind.
Auch das musst du kurz erklären, was heißt 1:1 antagonisiert?
Also sprich, die erhalten 10.000 Einheiten Heparin, das würde ich dann eben adäquat dann eben 1:1 mit Protamin antagonisieren. Also 10.000 Einheiten Heparin, 10.000 Einheiten Protamin.
Und dann würde man davon ausgehen,
dass die ACT normal ist.
Genau.
Ja. Okay. Genau. Und das ist auch, trotzdem ist das wirklich sehr häufig, dass wir in die bluten. Die ACT ist normwertig gewesen und trotzdem kommen die mit einem Rest Anti-10A, also einem erhöhtem Anti-10A-Spiegel. Hm. Und dann würde ich eben auch diskutieren, ob man den jetzt nicht doch nochmal mit Protamin antagonisiert.
Ist das was du häufig machst? Protamin geben? Einfach ein persönliches Interesse in der Herzchirurgie?
Also wenn ich den Rest adäquat normalisiert habe, ist das was ich auch dann mache. Ja.
Okay, weil das, ich habe es selber nur zweimal gemacht und das ist ja was immer emotional diskutiert wird, weil auch viele immer Angst haben, dass man das Protamin dann doch irgendwann antikoagulatorisch wirkt, was ich selber nicht ganz verstanden habe, aber was ja scheinbar so ist, dass wenn man dann zu viel Protamin gibt, dass das dann wieder blutverdünnt wird. Weißt du, woran das liegt?
Nee, habe ich auch gelesen, aber kannst du ja auch nicht sagen. Ja.
vielleicht reicht man das noch nach.
Ja.
Über die Unterschiede zwischen FFPs und Faktoren haben wir, glaube ich, schon hinreichend gesprochen. Was wäre für dich jetzt vielleicht in der Herzchirurgie erstmal und dann so allgemein ein Transfusionstrigger, was den HB angeht? Oder wo möchtest du hin?
Ja, ich glaube, das ist ein, wenn man jetzt den Anästhesisten fragt, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wenn man dann mal so in unsere Leitlinien guckt, dann ist das für den herzchirurgischen Patienten, der jetzt gerade nicht aktiv, jetzt nur für den nicht aktiv Blutenden, unter 7,5 sogar, wir halten die ja deutlich höher, also egal, ob die bluten oder nicht bluten, wir halten die immer um die 9 Gramm pro Deziliter.
Und bei dem nicht herzchirurgischen Patienten, also ich falle jetzt vom Dach und liege dann da und habe geblutet, wo würdest du mich jetzt halten wollen?
Also zwischen 7 und 9, aber eher so Richtung 8, weil man eben davon ausgehen kann, dass auch wenn mehr Erythrozyten da sind, der Klott auch deutlich stabiler ist. Denn am Ende ist es ja nicht nur ein Klott, der aus Thrombozyten und Fibrin besteht, sondern in diesem Fibrinpolymeren fangen sich ja die Erythrozyten. Und da würde ich dazu tendieren, eher ein bisschen den HB ein bisschen höher zu halten.
Okay, das ist vielleicht auch nochmal spannend. Also das ist ja dann tatsächlich von Patient zu Patient unterschiedlich, je nachdem, welche Dynamik das hat. Das ist ja auch was, was häufig, ja, die Frage gestellt wird, warum haben sie den denn transfundiert? Der hat ja noch ein HB von 9. Aber wenn der in der letzten Stunde einen Liter geblutet hat, dann ist
ja,
halt der
das
HB
ist, das
noch
hängt
hoch.
Ja in der Regel nach, ne? Und das, der HB vielleicht dann gerade noch 9, aber also da würde ich wirklich, was so empfohlen wird, also wenn man transfundiert, da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, wie die Frage PPSB oder FFP, aber wenn man wirklich der massiv blutet und anhaltend blutet, dass man dann hängt man in der Regel immer nach mit den BGAs und es ist gar nicht das Reelle, sondern es ist meistens eher ein bisschen niedriger und ich würde mich dann wirklich daran halten, FFP zu EK 1:1 und wenn man die Möglichkeit hat, auch TKs 1:1:1 zu geben dann.
Das heißt, du würdest für jedes EK, was du gibst, ein FFP und ein Thrombozytenkonzentrat geben.
Wenn es möglich ist, ist es ja in der Regel, ist das nicht möglich. Auch unsere Blutbank würde dann, glaube ich, schreien und sagen, hör mal, was ist denn hier los? Wir haben gar nicht die Möglichkeit, euch das zu geben. Das ist ja oft so, dass man anruft und sagen, ah, wir haben nur noch 2. Und dann nimmt man erstmal das, was man bekommen kann. Und gerade wenn es kleinere Häuser sind, die haben keine Blutbank vor Ort und da wird es schwierig.
Ja.
Aber 1:1 ist das, was an EK und FFP idealerweise oder 1:2, also EK zu FFP 1:2 gegeben werden sollte, was so in den Leitlinien auch immer beschrieben wird.
Vielleicht noch einmal kurz auf den HB-Verlauf, weil ich glaube, das machen sich viele nicht klar. Mir hat mal einer unserer Oberärzte in meiner zweiten oder dritten Woche relativ plastisch erklärt bezüglich des HB-Verlaufs. Ist jetzt ein bisschen vielleicht unappetitlich, aber er sagte, wenn man ein Schwein schächtet und man hängt es an Beinen auf und man schneidet es am Hals auf und man macht am Anfang eine BGA und am Ende eine BGA und das Schwein ist ausgeblutet, der erste Tropfen Blut hat den gleichen HB wie der letzte Tropfen Blut. Und trotzdem ist das Schwein am Ende blutleer. Ja, ich glaube, das ist sowas, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass am Ende, wir sehen nur einen HB-Verlauf, wenn wir das Blut auch verdünnen mit halt nicht erythrozytenhaltigen Flüssigkeiten. Ja, nur dann fällt auch tatsächlich der HB. Ansonsten bleibt der HB halt gleich. Es kommt vielleicht ein bisschen Wasser noch aus dem Interstitium, was dann nachfließt. Aber grundsätzlich, wenn das so eine hohe Dynamik hat, reagiert der HB erst sehr viel später, wie du schon gesagt hast.
Definitiv. Und dann sollte man es auch eher so klinisch festmachen. Also ist der jetzt rekat, ist der, braucht man viele Katecholamine, ne? Und blutet der anhalten, dann würde ich mich einfach daran halten. Man weiß es nie ganz aktuell, ne? Also weiter transfundieren und regelmäßig eben nochmal große Gerinnungskontrollen machen, aber auch da hängt man ja in der Regel hinterher. Ne?
Genau, das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage. Regelmäßige Gerinnungskontrollen, das machen wir auch, dass wir sagen, wenn wir jetzt jemanden haben, der akut blutet, dass wir so ein Zwischenstand abprüfen. Was ist da sozusagen die Idee dahinter? Was möchtest du da überprüfen?
ja, wo muss ich noch ansetzen? Ist es jetzt eher, sind es eher die Thrombozyten oder sind es die Einzelfaktoren? Und wie mache ich jetzt wieder weiter? Wirklich FFP oder kann ich dann eben auch mal auf PPSB gehen, was deutlich schneller verfügbar hat, weniger Nebenwirkungen und ja, wenn man die Möglichkeit hat, klar, gerade beim herzchirurgischen Patienten das Rote, das ist super schnell verfügbar und man hat ja quasi sofortige Diagnostik, die uns ja Gerinnung niemals geben kann. Das dauert in der Regel immer eine Dreiviertelstunde. Dann hat man eben den Stand von vor einer Dreiviertelstunde, aber ja, nicht den, den man jetzt haben will. Ne?
Da hat man ja schon weitergemacht im besten Fall.
Genau.
Da hat man eigentlich schon. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Nur weil der Patient am Anfang Problem X hatte, muss der nicht nach 2 Stunden Massentransfusion immer noch Problem X haben, sondern das kann sich halt gedreht haben. Ja, wir haben vielleicht die Einzelfaktoren ausgeglichen, aber jetzt fehlen halt die Thrombozyten und das müssen wir auch irgendwie merken. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, so wenn man den Patienten praktisch behandelt, im Auge zu behalten.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Patienten hier. Der ist Doppelplättchen antikoaguliert, also er hat Ass und Clopidogrel bekommen. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, das wird schwierig, das zu antikoagulieren. Aber wenn der jetzt aktiv blutet, hat er nämlich natürlich auch Verlust und natürlich geben sich dem Thrombozytenkonzentrate. Wie viel? Ein TK hebt in der Regel die Thrombozyten um 30.000 an. Also wir wollen ja über 100.000, wenn der jetzt aktiv blutet. Und dann würde ich dem auch 4 TKs geben. Minirin würde ich dem auch geben. 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn dann so die Frage ist, wenn ich in der Herzchirurgie auch wieder in der neuen Leitlinie jetzt drin, dass man eben den empirisch 2-4 Gramm Fibrinogen gibt und Tranexamsäure. Ja, und dann ist eben die Frage, gebe ich dem PPSB oder FFP? Und da jetzt ganz neu erschienen im März diesen Jahres im JAMA die Frage eben PPSB versus FFP fand ich ganz spannend und da kommt das PPSB deutlich besser weg. Ja, also das ist natürlich eine von vielen Studien, die bestimmt noch kommen, aber
aber die passt dir besonders gut.
Die passt mir ganz gut ins, mir so in den Quark, weil das, vielleicht kommt es auch daher, dass wir hier sind sehr FFP-lastig. Ich war mal in einer Klinik, die sehr PPSB-lastig war, vielleicht, also ich gebe auch gerne FFP, wenn es eben eine Indikation gibt, gerade wenn Faktor 5 und wenn ich vielleicht noch den Volumeneffekt ausschöpfen möchte, aber gerade in der Akutsituation, unsere Herzchirurgen fragen da auch immer sehr gerne nach, wenn dann schon mal kommt, gib doch mal 2000, dann heißt das eigentlich immer 2 Gramm Fibrinogen und 2000 PPSB empirisch. Und das ist tatsächlich belegt und dann kommen immer so ein bisschen ketzerische Fragen, ob wir das denn wirklich machen müssen, aber es steht so auch in der Leitlinie drin. Ja.
Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, der da, glaube ich, auch mit reinspielt. Es ist nur so eine, sagen wir mal, Umkleidenweisheit, aber ich glaube, das ist auch eine finanzielle Frage, oder? Das FFP ist wahrscheinlich deutlich günstiger als das entsprechende Gerinnungsprodukt.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das spielt da auch noch mit rein.
Ja.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, um das mit dem Protamin nachzureichen.
Mhm.
Also ich habe es jetzt gegoogelt und es ist nicht ganz geklärt, vermutlich stört Protamin in einer Überdosierung die Fibrinpolymerisation und verstärkt die TPA-Freisetzung aus dem Endothel. Haben wir das auch nachgereicht, Mensch. Schön. Ich lerne jedes Mal sehr viel, wenn ich so einen Podcast mache.
Definitiv. Freue mich auch immer über so eine Einladung.
Das freut mich. Okay, dann haben wir das, glaube ich, schon relativ gut abgegrast oder ist jetzt irgendwas zu dem herzchirurgischen Patienten, wo du sagst, das ist jetzt herzchirurgie-spezifisch und besonders, das muss man auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, besonders ist eben, dass man wirklich sagt, man gibt empirisch Tranexamsäure und PPSB, Fibrinogen. Das ist ja was wir sonst nicht machen würden, außer beim Traum.
Ach so,
Tranexamsäure, die kommen ja bei uns zum Beispiel, kommen die ja schon mit einem Tranexam-Perfuso hoch.
Ja.
Da sollten wir vielleicht drauf nochmal eingehen, dass wenn das niedrig dosiert ist, also sprich unter 4 Gramm für 24 Stunden, das hat ja natürlich auch Nebenwirkungen. Einer davon ist eben, dass man einen Schlaganfall bekommt oder eine Lungenembolie, dass das eben sehr, sehr selten ist. Also Schlaganfall unter 1%. Ne? Also das muss man vielleicht nochmal sagen, dass das, wenn da jetzt so jemand kommt und sagt, ja, aber Nebenwirkungen etc., aber es ist mittlerweile der Standard in der Herzchirurgie eben empirisch, dann eben Tranexamsäure zu geben und Fibrinogen.
Okay. Dann, ja, vielleicht das andere, was mir eben noch eingefallen ist. Man kommt ja auch immer in die Diskussion, ist das eine anästhesiologische Blutung oder ist das eine chirurgische Blutung? Ja.
Ja.
Vielleicht, du hast eben gesagt, wir binden natürlich die Operateure eng ein, aber was sind so die Dinge, wo du sagst, da können wir jetzt vielleicht nicht mehr so viel dran drehen? Ist das einfach dann die schwarze Gerinnung und der Patient blutet trotzdem? Oder wie läuft da die Kommunikation mit den operativen Kollegen, wann der Patient vielleicht operativ revidiert werden muss?
Ich denke, es kommt immer darauf an, war das jetzt ein blander Operationsverlauf oder nicht? Also vielleicht berichtet der Operateur schon, ich habe da was verletzt an den Gefäßen, ich musste das übernähen oder ich musste es sogar patchen. Dann ist das natürlich eine andere Ausgangssituation, als wenn der Patient eine blande OP hat und jetzt blutet der postoperativ. Und dann würde ich natürlich erstmal, wenn es ein blander Operationsverlauf war, erstmal eine große Gerinnung machen, erstmal empirisch eben ausgleichen. Und wenn es dann, wenn die Gerinnung dann weiterhin schwarz ist und ich habe wirklich kontinuierlich 200, 300 Milliliter pro Stunde, dann wird man sicherlich diskutieren, ob man da nicht, zumindest bei uns, eine Bildgebung nochmal macht und versucht, das vielleicht auch interventionell, also radiologisch, wenn man eben davon ausgehen muss, dass es eine chirurgische Blutung ist, das zu beheben. Wenn es jetzt eher eine Blutung ist, bei jemandem, der eben eine Komplikation hatte intraoperativ, dann wird man da natürlich einen aggressiven Gerinnungsausgleich machen, aber auch ich würde dann schon frühzeitig drauf drängen, dass man entweder eine Bildgebung macht oder eben den Patienten dann direkt in den OP nimmt.
Ja, okay. Dann wollen wir noch einmal auf die Massentransfusion eingehen. Vielleicht noch einmal ein kurzes Fallbeispiel mit einem Polytraumapatienten. Das ist ja so das andere, was uns ab und zu beschäftigt. Wenn wir sagen, wir haben jetzt im INZ einen Patienten, der ist vom Dach gefallen, 8 Meter, ist polytraumatisiert im Schockraum eingeliefert worden. Der hat bisher vom Notarzt 4 Liter kristalloide Transfusionslösung bekommen, hat schon 2 Gramm Tranexansäure, ist eher instabil, würde unser Notarzt jetzt sagen, hat 15 Bonner Gamma Noradrenalin, das muss man vielleicht auch erklären, das sind Mikrogramm pro Minute, also ohne, dass da irgendwie das Körpergewicht mit einfließt, wir machen das halt so. Und die Herzfrequenz ist 135 und der Blutdruck systolisch 92. Der hat noch eine Sättigung von 93%, ist spontan atmet unter 10 Liter Sauerstoff, schivert aber und hat eine Temperatur von 34,5 Grad Celsius. In der ersten BGA, die direkt quasi im Schockraum läuft, hat er ein HB von 5,8. Der Base Excess ist minus 8, das Laktat 5,4 und das Calcium 0,9. Da können wir gleich vielleicht nochmal langsamer durchgehen. Der kommt mit einer grünen Vigo. Und jetzt liegt er da. Bei uns ist es ja auch manchmal so, dass die Oberärzte von Intensiv dann schon im Schockraum damit dazukommen. Was würdest du diesem Patienten jetzt als allererstes angedeihen lassen? Was wäre für dich die höchste Priorität im Schockraum?
Also es ist ja ein schockiger Patient. Ja. Der ist instabil, der hat ein HB nur noch 5,58, der hat ein Laktat von 5, Base Excess von minus 8. Der wird sicherlich ein schweres Trauma haben, 8 Meter gefallen, wenn man jetzt mal so kritische Fallgrenze sind so 6 Meter eigentlich, also man kann da schon vom massiven Trauma ausgehen. Der hat nur eine grüne Vigo. Ja. Also ich würde ihm gerne entweder noch mehrere große Zugänge legen oder auch direkt einen Schäden, worüber ich viel transfundieren kann. Ja.
Das heißt, einen großlumigen zentralvenösen Katheter brauchen wir.
Okay. Definitiv.
Das heißt, das wäre auch das, was du jetzt als erstes machen würdest? Oder würdest du den versuchen, schon über die grüne Vigo jetzt aufzutransfundieren?
Nee, klar, ich würde die grüne Vigo, nachdem ich jetzt, ich würde natürlich anfangen, den sofort zu transfundieren. Ja, klar.
Das heißt, das wäre jetzt auch ein Patient, insoweit man das jetzt halt sagen kann, ohne den wirklich vor einem zu sehen, da würdest du sagen, der kriegt jetzt ungekreuzt Blut.
Der kriegt ungekreuzt Blut, definitiv. Ja, der hat nur ein HB von 5,8. Der ist jetzt schon massivst runtergeblutet, der wird weiter bluten. Und wenn ich den nicht sofort chirurgisch stabilisiert bekomme, muss ich den auf jeden Fall vorher gut ausgleichen. Ja. Und dann brauche ich halt das Blut schnell und ungekreuzt, ja.
Okay, das heißt, wir machen im Prinzip Bedside-Test, Kreuzblut geht weg und dann kriegt er bei uns die ungekreuzten EKs. Was wäre für dich so der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, du hast schon gesagt, der muss chirurgisch stabilisiert werden. Da muss man ja fest von ausgehen beim Traumapatienten, der so blutet, ohne dass wir jetzt irgendwas weiteres wissen. Wann würdest du sagen, kann man den Patienten für eine CT-Diagnostik freigeben? Was muss da für dich erreicht sein?
Also eine Diagnostik braucht er ja so oder so und der ist ja im Moment noch 15 Mikrogramm Noradrenalin, Herzfrequenz 135. Natürlich ist der schockig. Ich würde gucken, wie der jetzt auf das Volumen reagiert. Also ist der Volumen reagibel? Ja. Wenn der Volumen reagibel ist und sich darunter stabilisiert, dann würde ich auf jeden Fall eine Diagnostik machen. Ja. Dann würde ich eine Traumaspirale fahren. Wenn das nicht der Fall ist und der wird immer, immer instabiler, und ich habe einen Bodycheck gemacht, ich habe ja eine grobe Einschätzung, was der hat. Und wenn er so viel blutet, dann ist es ja meistens irgendwie eine Beckenfraktur, wo es irgendwie instabil ist, oder eine Oberschenkelfraktur. Man wird ja schon irgendwas an ihm sehen, was man stabilisieren kann. Ne?
Ja.
Ja. Aber natürlich habe ich lieber eine Diagnostik als irgendwo blind. Ja. Also ich versuche ihn möglichst im Schockraum zu stabilisieren, dass ich eine Traumaspirale fahren kann.
Das ja. Schöne ist ja häufig, das Fast geht ja so nebenher, da weiß man genau. Ja schon ein bisschen ja, was. Okay, aber sagen wir mal, wir haben den Patienten jetzt stabilisiert, indem wir die ersten vier ungekreuzten EKs da haben reinlaufen lassen. Und der schafft das auch bemerkenswerterweise weiter ohne Tubus. Wie würdest du das Wärmemanagement angehen? Also was gibt's da für Möglichkeiten? Was ist das Praktische, was du da angreifst? Der ist uns ja eigentlich zu kalt mit 34,5.
Klar. EKs, wenn es geht, anwärmen. Ja. Warm Touch, Decken, alles, was man so üblicherweise hat. Ne? 34,5, muss man sagen, ist ja auch noch so grenzwertig. Also wenn ich da so Richtung 35, sollte ich ja wahrscheinlich relativ schnell kommen. Vor allen Dingen, wenn ich dem relativ viel Volumen, 4 EKs und 4 FFPs, wenn ich die dem warm gebe, sollte das eigentlich relativ schnell gehen, dass der wieder ansteigt. Ne?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Der ist jetzt mit der Temperatur irgendwie grenzkompensiert, aber wenn man dem jetzt die EKs, die 4 aus dem Kühlschrank gibt, mit dann vielleicht 6 oder 8 Grad, wenn sie dann
hat er ganz schnell nur noch 33 Grad wahrscheinlich, genau. Ja, und dann wird es wirklich kritisch. Also so unter 34 ist es kritisch mit der Gerinnung. Ne?
Okay.
Ja.
Du hast jetzt nochmal den Base Access rausgestellt. Warum ist der für dich so interessant bei diesem Patienten?
Ja, ich habe mich natürlich nochmal ein bisschen belesen, ne? Wenn man so eingeladen wird.
Ja.
Und da bin ich auf die neueste Traumaleitlinie gestoßen von der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin Anästhesie. Und da war das eben nochmal genau hervorgehoben, um abzuschätzen, wie viel Blut hat er denn verloren. Ne? Dann kann man das eben unterteilen in verschiedene Stadien. Und wenn der Basic Access halt über -5 ist, dann kann man schon ausgehen davon, dass der über 35% an Blut auch verloren hat.
Ist wirklich beeindruckend, ne? Wie man dann an so einem Wert sowas.
Ja, also da waren natürlich mehrere Werte, war HB drin, da war Base Access drin, Laktat war drin. Aber ich fand es erstaunlich, dass sie diesen Base Access da nochmal so hervorgehoben haben.
Mhm.
Ja.
Und für alle, die mehrere Folgen gehört haben oder es vielleicht auch aus anderen Stellen wissen, sei nur hier nur mal erwähnt, für die es vielleicht nicht wissen, warum ist das Laktat für uns so zentral bei diesem Patienten?
Mhm. Ja, der Patient ist natürlich in einer Schocksituation. Das heißt, der zentralisiert. Der wird letztendlich in der Peripherie nicht mehr so eine gute Sauerstoffversorgung haben. Das heißt, wir kommen letztendlich in die anaerobe Glykolyse und der wird vermehrt Laktat eben bilden.
Und ist für uns ja letztendlich auch ein, sagen wir mal, prädiktiver Marker, wie gut der Patient das Ganze wohl überstehen wird, wie krank der Patient eigentlich ist. Ne?
Definitiv.
Also, okay, weil wir es hier drin haben, das Calcium mit 0,9, wärst du damit zufrieden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich würde schon über 1 auf jeden Fall halten, ne, weil, wie gesagt, Faktor 4 der Gerinnung und entscheidend für Thrombinbildung, für Fibrinogenbildung, Fibrinbildung. Das würde ich immer höher halten. Und vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, was passiert letztendlich, wenn wir ECAS und FFPs geben? Wie sind die, was verhindert letztendlich, dass die nicht gerinnen? Da ist Citrat drin und dieses Citrat bindet eben Calcium. Und dann, ich glaube, das war auch so eine meiner ersten Erfahrungen, als ich das erste Mal transplantiert habe. Oh, warum ist das Calcium jetzt so niedrig? Verstehe ich gar nicht. Was habe ich denn hier getan? Ja, also, das sollte man eben dran denken, wenn man dann wirklich mal 4 ECAS, 4 FFPs gehabt hat, das wird runtergehen und eigentlich kann man dann auch direkt mal 2 Gramm Calcium so dazugeben.
Ja. Genau, das habe ich auch so gelernt, als ich das gelernt habe, war das noch 4-4-1, 4 ECAS, 4 FFPs, 1 TK und dann 2 Gramm Calcium dazu. Also habe ich das.
Genau. Und meistens ist das noch viel mehr. Ne?
Ja. Okay. Dann läuft das CT, der Patient hat eine Milzlazeration, blutet daraus aktiv, der wird notfallmäßig operiert. Jetzt geht's, haben wir eben schon gesagt, wäre das vielleicht der Zeitpunkt, oder gäbe es verschiedene Zeitpunkte, wo wir sagen wollen, hier wollen wir aber nochmal wissen, wo stehen wir eigentlich in der Gerinnung? Also würden nochmal Gerinnungsdiagnostik anschließen. Wie würdest du bei diesem Patienten jetzt zum Beispiel Tranexamsäure einsetzen? Würdest du sagen, der ist mit den 2 Gramm erstmal versorgt oder braucht er einen Perfusor oder gibst du das im Bolus weiter?
Boah, der hat ja jetzt letztendlich schon 2 Gramm Tranexamsäure bekommen. Also in der Regel gibt man ja 1 Gramm direkt vor Ort und dann kann man dann nochmal über 8 Stunden ein weiteres Gramm geben. Ich würde es abhängig machen davon, wie die Gerinnung dann jetzt am Ende rauskommt. Also ich würde das jetzt nicht noch als Perfusor weitergeben im Moment. Ne?
Okay.
Ja.
Dann vielleicht Minirin, haben wir schon drüber gesprochen. Das wäre ja jetzt für diesen Patienten, haben wir ja nicht so eine 100%ige Ratio, warum dem das jetzt komplett unbedingt helfen muss. Aber trotzdem setzen wir das ja gegebenenfalls als Rescue-Therapie ein. Wie ist das mit?
Naja, wir setzen das Rescue-Therapie ein. Das steht eigentlich immer drin, dass wenn es Thrombozytenaggregationshemmer gegeben hat, ne?
Ja.
Das muss man vielleicht, wir setzen es oft, weil wir dann die ganze Kaskade einmal abarbeiten. Genau. Aber ich würde es immer mit in dem Hinblick darauf, wenn ich wirklich den Hinweis habe, dass er das auch wirklich eingenommen hat, ich glaube, ich würde es nicht einfach so geben.
Okay, ne? Also das, okay.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel auch schon anders erlebt, aber das ist ja mal eine wichtige erlebt, Aussage. Ja, anders erlebt,
klar, aber es steht eigentlich immer überall drin, wenn Hinweis darauf ist, dass Thrombozytenaggregationshemmung stattgefunden hat.
Auch wenn man sagt, wir kommen jetzt nicht weiter, das wäre für dich keine Option, wenn du jetzt weißt, junger Patient, der wird keine Thrombozytenaggregationshemmung haben, würdest du sagen, wir haben eigentlich keinen
Grund. Würde ich keine Indikation sehen.
Okay. Ja. Und dann vielleicht als letztes so gängiges Produkt, was wir noch nicht angesprochen haben, den aktivierten Faktor 7. Wann gibst du den?
Das ist wirklich Ultima Ratio. Also wenn man letztendlich dauerhaft transfundiert, man bekommt die auch von chirurgischer Seite die Blutung jetzt nicht mehr so richtig in den Griff, dann würde ich das diskutieren, dass man das gibt. Aber ich glaube, ich habe das vielleicht einmal gegeben in über 15 Jahren jetzt.
Und warum sollte man das so zurückhaltend einsetzen?
Ja, weil es ja wirklich der Aktivator, der Hauptaktivator der Gerinnung ist. Ne? Damit geht's ja los. Ne? Man ist ja mittlerweile von intrinsischem und extrinsischem System weg und man geht eigentlich davon aus, dass der Tissue-Faktor im Komplex mit dem 7a die Aktivierung der Gerinnung Hauptaktivierung macht. Und das kann natürlich auch im schlimmsten Fall massive Nebenwirkungen haben.
Das heißt, Thrombosen, das ist so ein bisschen der Holzhammer. Wir stoßen es einfach stumpf an, wissen nicht, was hinten rauskommt.
Genau.
Ja. Okay, dann vielleicht als kleinen Abbinder für das Ganze. Jetzt hat der Patient das dankenswerterweise überlebt, kommt auf die Intensivstation. Die Blutung ist chirurgischerweise gestillt. Die Gerinnung ist soweit schwarz bei Aufnahme auf die Intensivstation. Also das heißt normwertig. Ja, also die Werte, die wir messen können, sind normwertig. Wann würdest du mit einer Antikoagulation bei so einem Patienten beginnen?
Ich würde es schwer davon abhängig machen, was der für Vorerkrankungen hat und ob der dringend eine Antikoagulation braucht. Also jemand, der ein Vorhofflimmern hat oder eine mechanische Klappe, wo ich oder einen Mitralklappenersatz, die brauchen ja eine höhere PTT. Und davon würde ich es abhängig machen, wie schnell ich das eben wieder anfange. Aber wenn der Patient kardiopulmonar stabil ist und in den letzten, ich würde jetzt sagen, 12 Stunden nicht mehr geblutet hat aktiv, ich keinen Transfusionsbedarf mehr habe, dann würde ich Low-Dose-Heparin wieder starten. Und je nach Vorerkrankung eben das dann auch nach der Klinik, wenn der darunter nicht HbA-Abfälle bietet, dann auch schnellstmöglich über die nächsten 12 Stunden steigern.
Low-Dose-Heparin heißt nur, weil das auch... Das sagen wir immer so, aber es ist ja relativ unkonkret.
Das stimmt.
Heißt für den normgewichtigen Patienten, das wären für dich 300 Einheiten, wärst du mit einverstanden in
ja,
der Stunde?
Ja.
Okay, gut. Und wie würdest du jetzt den Volumenstatus abschätzen? Das ist ja auch sowas, was nicht ganz einfach ist. Der hat jetzt, weiß ich nicht, vielleicht kumulativ mit allem, was wir rein und raus gekippt haben, 8 Liter geblutet. Wir haben da eine zweistellige Anzahl von allen Gerinnungsprodukten, die wir so haben, durch diesen Patienten durchlaufen lassen. Wie findest du jetzt raus, ob der Patient euvolem ist oder halt eben in einer der beiden Richtungen abweicht?
Ja, das ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Zum einen gucke ich mir den Patienten natürlich erstmal an. Ist der tachykard? Ist der hypovolem? Braucht er noch viele Katecholamine? Ist der also, optimalerweise kann ich eine Vasoplegie vielleicht nachweisen mit einem Pico, den ich schon installiert habe, aber das haben ja die wenigsten Häuser. Also da wirklich scheidet der aus. Tachykard, Hypoton. Wie ist das Laktat? Wie ist der Base Access? Und Ultraschall hat jedes Haus. Ich gucke mir immer die Vena Cava an, ist die kolaptisch? Und wenn ich es kann, auch ein TTE, wo ich einmal beurteile, wie der gefüllt ist.
Und jetzt die andere Seite, das war jetzt, okay, da können wir so ein bisschen den Volumenmangel dran ablesen, aber wenn er schon volumenüberladen ist, woran würdest du das eher festmachen wollen?
Ja, wenn der volumenüberladen ist, würde ich trotzdem weiterhin gucken. Der kann ja, auch wenn er volumenüberladen ist, vielleicht trotzdem immer noch Vasoplex und immer noch Volumen brauchen, auch da TTE gucken. Also wenn der auch schon volumenüberladen, meinst du damit, das heißt, der hat schon massive Ödeme und
genau, ja. Also ich meine, das ist ja, das finde ich, ist ja genau das Schwierige, dass man das nicht so richtig rauskriegt. Ne?
Ja,
also
aber
das,
ich glaube, da kommt man eigentlich echt damit zurecht, finde ich immer am besten, wie ist der, was sagt das TTE und was sagt mir, gegebenenfalls, wir haben ja oft einen Pico, was sagt mir der Pico, aber auch alles das nur in Zusammenschau. Was haben wir ja immer wieder, dass die Leute dann eben massivst aktiviert sind, SIRS haben und natürlich, die haben schon 10 Liter plus gemacht, aber trotzdem sind die noch leer. Ne? Und wenn ich dann im TTE sehe, der hat, die Wände berühren sich, dann gebe ich weiter Volumen erstmal. Aber vielleicht auch also zurückhalten, ne? Insgesamt.
Mhm. Okay.
Auch abhängig davon, was hat der für eine Herzfunktion? Ist der vielleicht rechts, ist der von Hause aus rechtsherzbelastet und kann ich dem das überhaupt zumuten, dem jetzt noch so viel Volumen zu geben?
Wunderbar. Nur, dass wir das einmal noch, ich glaube, du hast gerade gesagt, der maximal aktiviert ist. Damit meinen wir immunologisch, also dass der einfach durch diese Austauschtransfusion und das Gewebetrauma halt eine immunologische Aktivierung so ein bisschen parallel zur Infektion oder Sepsis hat, die dann halt erstmal steril ist. Okay, und dann als Abschluss, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass da dachte ich, hier hat irgendwer einen Fehler gemacht, aber das gibt es ja, die DIC, wenn jemand wirklich eine disseminierte intravasale Gerinnung hat. Das ist ja dann eine Situation, wo wir uns dazu entscheiden müssen, den Patienten zu antikoagulieren, obwohl der eventuell noch blutet oder wir einen hohen Verbrauch von Gerinnungsfaktoren haben. Wie managst du sowas?
Das finde ich immer wieder auch selber super schwierig, weil das die DIC ist ja so, ja, die kann ja in beide Richtungen gehen. Am Anfang hat man erstmal eine Hyperkoagulabilität und am Ende von dem Ganzen, wenn man dann wirklich den Verbrauch hat von den Faktoren, dann kommt man irgendwann in die Blutungssituation und man muss es wirklich klinisch an den Gerinnungstest festmachen, in welchem Stadium der sich letztendlich befindet. Ne? Also gerade am Anfang, wenn man eher eine Hyperkoagulabilität hat, das merkt man vielleicht gar nicht so sehr. Ne? Und dann müsste man ihm ja eigentlich Heparin geben, ne? Gerade am Anfang eher Low-Dose. Meistens muss man sagen, kommen die aber eher, wenn die im Schock sind. Wir sehen die dann oft erst. Und ich glaube, man verpasst vielleicht dieses Anfangsstadium so ein bisschen, sondern man sieht die erst, wenn die wirklich bluten. Ne? Klassiker ist, also wo ich mich gut dran erinnere, sind gerade so Fruchtwasserembolien nach Sektio zum Beispiel, die dann wirklich in die massive Dicke gegangen sind. Die haben wir eigentlich durchweg nur transfundiert und wir sind gar nicht hinterhergekommen. Ne? Und ich glaube, diese Phase, wo die wirklich Hyperkurabilität da war, die haben wir gar nicht so gesehen. Ne? Und das ist eine ganz, ganz schwierige, auch für mich immer wieder ganz schwierige Sache, wo ich immer auch nochmal nachlesen muss und gucken muss, wo befindet er sich denn jetzt in welchem Stadion. Und das geht ja dann letztendlich vom Verbrauch am Anfang, wo die eher zur Thrombose neigen und dann gehen die irgendwann ins Stadium der Hyperfibrinolyse und da fangen die dann ja irgendwann an zu bluten und das abzupassen ist super schwierig.
Hm. Okay, das heißt, da hilft im Prinzip nur die Tranexamsäure, um die Hyperfibrinolyse irgendwie aufzuhalten und dann halt transfundieren.
Ansonsten transfundieren, ne? Wenn man in diesem Stadium einmal ist. Ne?
Okay, aber ich glaube, das sollte man zumindest im Hinterkopf haben, wenn man weiß, der Patient hat eine Dick und man das Gefühl hat, man kann sich das erlauben, sollte man zumindest über die Heparinisierung scharf nachdenken.
Definitiv, definitiv, sagt unser Professor auch immer wieder, denken Sie an Heparin.
Ja.
Das sollte man auf jeden Fall davon mitnehmen und nicht einfach nur denken, okay, dick heißt, der blutet einfach nur. Nein, am Anfang ist er einfach Thrombose gefährdet und dann ist es ein Kunstfehler, wenn man dem kein Heparin ansetzt.
Also ich glaube, das ist sowas, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, Tranexamsäureperfusor neben dem Heparinperfusor, das macht ja jetzt irgendwie hier keinen Sinn, bis ich dann verstanden habe, okay, der Patient hat eine Dick. Das ist, glaube ich, was, das sollte einem nicht passieren, weil das halt irgendwie so ein komisches Zwischending ist in diesem ganzen.
Genau, und da würde ich mir, glaube ich, also bei der Dick ist auch der Punkt, also das andere, was wir jetzt so besprochen haben, das mache ich alleine. Da in der Regel hole ich mir jetzt nicht noch einen Gerinnungsphysiologen dazu, aber bei der Dick ist das definitiv so ein Punkt, wo ich das nochmal rücksprechen würde.
Sehr gut.
Ja.
Wunderbar. Brennt dir noch irgendwas auf den Nägeln, wo du sagen würdest, zur Gerinnung und zur, ich sag mal, in Klammern Massentransfusion, was wir noch nicht besprochen haben?
Nee, ich denke eigentlich, wir haben das ganz gut zusammengefasst und ich glaube auch das Wichtigste. Genau, ein wilder Ritt, es ist ja schwierig, wirklich in so einer Stunde, anderthalb, so die Gerinnung darzustellen. Es sind ja auch gerade mit diesen ganzen Neuerungen, die NOACs, die dazugekommen sind, also bei den NOACs würde ich nur immer dazu wirklich raten, man sollte den Anti-10A immer bestimmen und auch nochmal im Verlauf, gerade wenn man PPSB gegeben hat, das kann auch immer nochmal wieder in die andere Richtung schlagen. Und gerade wenn die, hatte ich jetzt gerade letzte Woche wieder eine Dame mit Niereninsuffizienz, die hatte dann trotz PPSB-Gabe hochdosiert, hatte die immer noch einen normwertigen Spiegel und einen Anti-10A von 0,5. Und da haben wir dann nochmal antagonisiert. Dass man da einfach nur dran denkt, dass die Niereninsuffizienz jetzt einfach die Halbwertszeit so massivst verlängern kann.
Wunderbar.
Genau. Ja.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Hat mir Spaß gemacht. Super. Viel gelernt nochmal.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich lerne hier immer sehr, sehr viel. Das macht mir auch Spaß. An unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wer uns Feedback geben möchte, Lob, Kritik, gerne an teamtimeout@ukabonn.de. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Finn für die Postproduktion und bis zum nächsten Mal. Tschüss.